von Asch bis Zips. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Dritte Folge: Heimat ist eine Wundertüte. Roland Begenaths späte Liebe zur Memel. Auftakt des Zyklus Heimaten von Renate Zöller. Interview: Susanne Krause. Moderation: Vera Schneider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Wir sind ja im letzten Dezember gleich mit zwei Folgen an den Start gegangen und Sie haben sich eventuell gefragt, wann denn endlich die Fortsetzung kommt. Wir haben nicht im Winterschlaf gelegen, das wissen alle, die uns auf den anderen Kanälen folgen, aber mit dem Winter hat unsere Funkpause schon was zu tun, und zwar genauer gesagt mit den Schneeverhältnissen in Litauen. Doch dazu später. Hintergrund. Für das lange Warten werden Sie heute mit einer ganz besonderen Episode belohnt, nämlich mit dem Auftakt des Zyklus Heimaten. Wir werden diesen Zyklus in loser Folge in den nächsten Monaten fortsetzen, abwechselnd mit anderen Themen von Asch bis Zips. Renate Zöller und Susanne Krause haben diesen Podcast für uns gemacht. Beide gehören zur Redaktion der Zeitschrift Kulturkorrespondenz Östliches Europa, die zweimonatlich in einer Druck- und einer PDF-Version bei uns erscheint. Einmal im Monat kann man sie auch als Newsletter abonnieren. Und beides können Sie auf unserer Website finden. Thema. Mit Renate Zöller bin ich jetzt online verbunden. Renate lebt in Köln und hat schon früher über das Thema Heimat gearbeitet. So erschien im Christoph Links Verlag 2015 ihr Buch »Was ist eigentlich Heimat? Annäherung an ein Gefühl«. Renate, warum findest du Heimat so spannend?
Ich selber habe angefangen, über Heimat nachzudenken, als ich im Ausland gelebt habe. Ich habe osteuropäische Geschichte studiert und war schon während des Studiums viel in Osteuropa unterwegs. Nach dem Studium habe ich 1,5 Jahre in Moskau gearbeitet und dann später in Prag 6,5 Jahre gelebt. Und irgendwann in dieser Zeit so entstand eigentlich mehr spielerisch mit Kollegen, mit Freunden die Frage, was ist eigentlich Heimat? Was prägt uns? Bleiben wir jetzt in Prag leben? Ist das unsere neue Heimat oder gehen wir irgendwann in unsere Heimat zurück? Kann man sagen, dass dann Deutschland unsere Heimat ist oder gehen wir dann eher in die Regionen zurück, aus denen wir kommen? Also da tauchte das so ein bisschen spielerisch auf, sicherlich auch im Zusammenhang mit den Sudetendeutschen, die da immer natürlich auch wieder Thema waren für uns als Redaktion bei der Prager Zeitung. Insofern auch irgendwie durchaus mit diesem Bewusstsein für die Problematik, die Heimat für viele Leute bedeutet. Ich habe dann angefangen, eben solche Geschichten zu sammeln von Menschen, die mir von ihrer Heimat erzählt haben. Und eigentlich war das so ein bisschen der Grundstock für das Buch. Das Buch ist dann 2015 erschienen, wie du auch schon sagtest. Und nur so als Erinnerung, das war eigentlich das Jahr, in dem besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und für mich dann eigentlich auch nochmal die Heimat so ein bisschen auf dem Prüfstein plötzlich wieder stand. Ich meine, dass sich zu dem Zeitpunkt Heimat schon so echt wieder etabliert hat. Also sie war so ein bisschen aus dieser miefigen, piefigen, vielleicht auch rechten Ecke rausgerückt und plötzlich war Heimat eigentlich in und hip und es gab Restaurants und Kneipen und die Werbung strotzte vor Heimat. Also in Köln gab es den Heimathirsch oder gibt es den Heimathirsch, eine ganz tolle Jazzkneipe, oder in Wien bin ich mal an einem Restaurant, an einem chinesischen Restaurant vorbeigelaufen, was Heimat heißt. Also das war so ein ganz toller Begriff auf einmal, der funktionierte auch eben sehr gut als Trigger sozusagen. Und dann kamen die Flüchtlinge und plötzlich dann auch wieder bei einigen Leuten die Sorge, ob sie nicht ihre Heimat eigentlich schützen müssten. Also wie gehen wir mit Heimat um? Müssen wir sie abschirmen oder muss sie offen sein für Neues? Können neue Leute bei uns Heimat finden? Also was können wir dann, wenn, tun, um Heimat den Flüchtlingen zu bieten oder was müssen sie selber tun, um Heimat bei uns zu finden? Also all diese Fragen tauchten wieder auf und plötzlich fühlten sich, glaube ich, sehr viele Leute, also ich auf jeden Fall auch, genötigt, die Heimat zu verteidigen gegen Menschen, die sie eventuell auch wieder missbrauchen würden. Ja, ich glaube, dass Heimat sehr wichtig für jeden von uns ist. Ich glaube, wir alle brauchen eigentlich Heimat und dieses Gefühl von Geborgenheit, um uns aufzustellen in der modernen Welt, um uns irgendwie zu verorten sozusagen und unseren Weg zu finden. Also ich denke, dass Heimat eben nicht nur ein rückwärtsgewandter Begriff sein sollte, sondern echt, ja, eine, ich finde es eigentlich auch eine sehr schöne Zukunftsvision.
Nun heißt dein Podcast-Zyklus ja nicht Heimat, sondern Heimaten, also im Plural. Das hast du bestimmt mit Bedacht so ausgewählt, Renate. Warum?
Tja, ich hätte eigentlich am liebsten damals schon mein Buch Heimaten genannt, weil ich eigentlich glaube, dass in unserer Welt, so wie sie heute ist, klingt immer ein bisschen nach einem Klischee, wenn man sagt, die globalisierte Welt. Aber ja, wir leben in der Globalisierung und ganz wenigen Menschen gelingt es, ihr Leben da zu verbringen, wo sie geboren sind. Die meisten Menschen werden irgendwann fortziehen aus diesem Ort. Also entweder im besten Fall treibt sie die Liebe oder ein neuer Job weg. Im schlimmsten Fall sind es Krieg oder Klimawandel. Aber all diese Leute haben im Grunde genommen, empfinden den Verlust von Heimat und im Idealfall gelingt es ihnen, eine neue Heimat zu finden. Es ist ein bisschen kompliziert, denke ich, weil in diesen ganzen Gesprächen, die ich geführt habe für das Buch und auch dann danach in den Lesungen oder so, war schon immer deutlich, dass viele Leute ihre Heimat eben in dieser Kindheit und in der Vergangenheit ansetzen. Ich glaube, dass die Geborgenheit in der Kindheit eben sozusagen einfach so eine geschenkte und ja nicht erkämpfte Geborgenheit ist, sondern einfach eine, die einem so ein bisschen in den Schoß gelegt wird. Während die Heimaten, die wir uns dann später aufbauen müssen, das sind dann erkämpfte Heimaten, die müssen wir selber bilden. Und ich hoffe aber eigentlich immer sehr für jeden von uns, dass uns das gelingt.
Nun habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass du hier im Kulturforum eigentlich eine andere Aufgabe hast. Du bist ja Redakteurin, Mitredakteurin der Zeitschrift Kulturkorrespondenz Östliches Europa. Wie bist du drauf gekommen, uns einen Podcast anzubieten?
Ja, ich finde tatsächlich einfach, dass Heimat für das Kulturforum und auch für uns als Kulturkorrespondenz eigentlich, kann man sagen, ganz besonders interessant ist. Also wenn wir eben sagen, dass Heimat irgendwo immer eine gewisse Nostalgie oder Utopie ist, jedenfalls eine Idealvorstellung, die entweder in der Vergangenheit liegt oder auch irgendwie, die man sich gerne aufbauen würde, dann gilt das natürlich ganz besonders für die Deutschen im Osten, die vielleicht teilweise als Vertriebene oder als Aussiedler nach Deutschland gekommen sind und sich hier eine neue Heimat aufbauen mussten oder noch sogar müssen. Aber auch für diejenigen, die dort geblieben sind, die jetzt dort leben, in Russland noch oder in Siebenbürgen oder wo auch immer, und wo man eigentlich sagen kann, dass sich deren Heimat so unglaublich verändert hat, so massiv seit den 90er Jahren verändert hat, dass eigentlich das, was sie als Heimat empfinden, glaube ich, in vielen Fällen auch vielleicht entweder weggebrochen ist oder im besten Fall sich einfach verändert hat. Also ich hatte in Siebenbürgen mal mit Eginald Schlattner gesprochen, einem Schriftsteller und Pfarrer, der in einem kleinen Dorf lebt, wo er eigentlich der Pfarrer für die deutsche Gemeinde war und der uns zwar ein ganz trauriger Moment im Grunde auch mit in seine Kirche nahm, wo er ganz alleine betete. Mittlerweile hat er sich aber seine Heimat eben wieder neu gestaltet und empfindet sich als den Pfarrer der Roma Gesellschaft, die dort jetzt mittlerweile lebt in seinem Dorf und hat sich damit im Grunde eine neue Heimat geschaffen. Ich fand halt auch immer, dass das echt ein spannendes Thema ist für mich als Kölnerin. Was bedeutet es für jemanden als Deutschen in Siebenbürgen zu leben? Wie viel hat die Heimat dann mit meiner Heimat zu tun? Mit der deutschen Heimat? Und wie viel hat sie eher gemein mit den Nichtdeutschen, die dort vor Ort leben. Ich glaube, dass ganz viele Siebenbürger Sachsen, Schlesier, Russlanddeutsche, Kasachstandeutsche, die nach Deutschland gekommen sind, hier eben nach ihrer Ankunft trotzdem gefremdelt haben. Obwohl das Land ihrer Vorfahren ist und sie eben dieselbe Sprache sprechen und man eigentlich denken könnte, das müsste doch ganz einfach gehen, sich hier eine neue Heimat aufzubauen, das eben manchen nicht gelingt. Also das finde ich immer ein ganz spannendes Feld. Deshalb, ich glaube, dass einfach unsere Leser und unsere Zuhörer jetzt in dem Fall nochmal so ein ganz besonderes Verhältnis zur Heimat haben.
Heimat ist eine Wundertüte, so heißt die erste Folge des Zyklus. Und das ist gleichzeitig ein Zitat aus dem Interview, das ihr mit dem ersten Protagonisten geführt habt. Wer ist das und was hat ihn für euch so spannend gemacht?
Unser erster Gesprächspartner ist Roland Begenath. Der ist in Böblingen bei Stuttgart 1955 geboren worden und lebt aber mittlerweile in Litauen. Und da hat ihn unsere Redaktionsassistentin Susanne Krause kennengelernt. Rolands Familie väterlicherseits hatte über Generationen am Fluss Memel gelebt, und zwar auf beiden Seiten der Memel und etwa in der Höhe, wo heute die Memel die Grenze zwischen Kaliningrad und Litauen darstellt. Rolands Großmutter war 1944 mit ihren Kindern, und darunter war der Vater eben von Roland mit 12 Jahren damals, aus dem Memelgebiet Richtung Deutschland geflohen. Roland selber hatte im Grunde überhaupt keine Verbindung zu Litauen, also außer dieser Erzählungen und Fotos von der Oma, die aber eben sehr viel über ihre Heimat sprach und eigentlich ein Bild vermittelt hatte, dass Roland irgendwo ein Vertrautsein mit diesem Land fühlen ließ, als er dann das erste Mal dahin gefahren ist. Roland ist das erste Mal nach Litauen gefahren, als da war seine Großmutter schon verstorben, 1997. Aber er hat offenbar sich da direkt so wohl gefühlt, dass er eben immer wieder hingefahren ist. Ja, mittlerweile lebt er da in dem Dorf, in dem seine Großmutter auch ihre Jugend verbracht hat, will demnächst umziehen, aber auch wiederum innerhalb dieser Region. Er ist verheiratet mit einer Litauerin, mit Rita, die er aber nicht, sozusagen, er ist nicht wegen Rita dorthin gegangen, sondern er hat Rita kennengelernt, als schon für ihn schon länger feststand, dass er nach Litauen ziehen wollte. Ja, und die beiden leben da jetzt, die sind in ein Dorf integriert, in der Kirchenarbeit auch sehr aktiv, in der Sozialarbeit der Kirche. Und beide singen in diesem Kirchenchor mit. Wir werden ihn gleich auch hören. Ich habe den ein bisschen zeitweilig hinter das Interview gespielt, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, ja, wie gut der da eigentlich aufgehoben ist. Das fanden wir einen spannenden Gesprächspartner für unser erstes Gespräch.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es nicht so ganz einfach war, diesen Podcast zu realisieren. Neben Corona kam noch der litauische Winter dazwischen und erschwerte die Sache. Wie habt ihr es denn letztendlich geschafft, dass dieses Interview geführt werden konnte?
Ja, das muss man tatsächlich sagen, war eines der ungewöhnlichsten, sagen wir mal zumindest, Interviews, die ich geführt habe, weil ja einfach durch Corona schon alleine klar war, dass ich nicht mal eben nach Litauen reisen konnte, um doch das Interview zu machen, und Roland Begenath auch nicht nach Deutschland kommen konnte. Also darauf brauchten wir nicht zu warten, so ungefähr. Dann hat sich unsere Redaktionsassistentin Susanne Krause bereit erklärt, zu Herrn Begenath hinzufahren in dieses Dorf. Sie lebt ja in Vilnius, aber das sind eben auch noch mal 2 Stunden Fahrt oder so dort drüber. Und dann begannen die Schneestürme in Litauen. Das heißt, eigentlich war auch das ganz schön kompliziert. Ja, am Ende hat Susanne eine Genehmigung bekommen, überhaupt innerhalb des Landes zu reisen, was auch wegen Corona eingeschränkt war, und hat dann mit ihrem Auto sich heldenhaft auf den Weg gemacht über diese kleinen Landstraßen. Na, erstmal über Autobahn, aber dann am Ende doch über noch, glaube 80 Kilometer oder so kleine Landstraßen an der Memel entlang zum Herrn Begenath zu fahren. Und sie ist auch noch in 2 Schneestürme gekommen. Aber sie ist heil nach Hause gekommen und alles hat funktioniert. Sie hat dann das Mikrofon dem Roland Begenath unter die Nase gehalten, sozusagen, und wir haben uns zu dritt über Zoom unterhalten.
Vielen Dank, liebe Renate, für diesen Blick hinter die Kulissen. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt nicht länger mit der Vorrede auf, sondern starten direkt in die erste Episode von Heimaten. Viel Freude dabei.
Hallo, lieber Roland Begenath. Ja, wir wollen uns heute über Heimat mit dir unterhalten und darüber, was sie für dich persönlich bedeutet. Und deshalb eine Frage einfach mal vorab. Was ist eigentlich Heimat aus deiner Sicht? Wie würdest du sie definieren?
Als Philosoph würde ich antworten, das ist nahezu unmöglich. Das ist ein sehr vager Begriff, ist wie eine Wundertüte, wo ich denke, dass sich jeder so das Eigene da reinfühlt. Aber es ist eben schon so, dass es ein utopischer Begriff ist. Also meiner Ansicht nach ist Heimat was, was als Hoffnung, so wie bei Bloch gibt es zum Beispiel den Heimatbegriff im Prinzip Hoffnung in seinem Hauptwerk. Und da ist es eben so was, was aus der Kindheit ins Erwachsenenalter reinscheint und dann als letztendlich was nie wieder Erreichbares, so eine Art Hoffnungsträger ist. Also so, da macht ja jeder selber was draus aus Heimat. Im Grunde genommen ist die Frage, ist es ein sozialer Begriff? Das heißt, wo bin ich geboren und wo habe ich mein soziales Leben aufgebaut und entfaltet? Oder ist es eben wirklich, es gibt diesen revisionistischen Begriff von Heimat, den ich innerlich ablehne, dass es eben der Platz ist, wo ich als Einheimischer, als Nativer und der Fremde im Grunde genommen da keinen Platz finden kann. Also insofern ein schwieriger Begriff. Und der wird ja auch vielerlei benutzt. Also Heimat wird ja auch zum Beispiel wenn man sich so Heimatfilme anguckt oder diese ganzen Folklore-Sendungen, die es im deutschen Fernsehen so gibt mit irgendeinem Andy Borg oder was. Das ist ja auch so. Da wird Heimat industrialisiert, aber diese Art von Heimat gibt es ja in der Form nicht, sondern das ist ja im Grunde genommen was Fiktionales. Ja, wenn ich über meine eigene Heimatbegriff nachdenke, Böblingen bin ich nur geboren und ich bin in meinem Leben, glaube ich, schon über 20 Mal umgezogen. Ich glaube, der Heimatbegriff ist für mich eher so von der Verlusterfahrung geprägt. Und ich glaube, das geht vielen so. Das ist nicht nur speziell. Also Heimat hat es eigentlich nie gegeben. Und kann es auch nicht geben. Ich bin ja jetzt nicht nach Litauen zurückgekommen, weil ich gedacht habe, das ist hier meine Heimat. Sondern das ist schon ein bisschen komplizierter dann letztendlich. Es hat schon was damit zu tun, dass ich eben mit litauischer Geschichte, weil ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, so praktisch genährt worden bin als Kind und mich hier gleich in einer gewissen Weise auch vertraut gefühlt habe, als ich das erste Mal hier war. Aber das hängt eigentlich mit den Bildern zusammen, mit denen ich aufgewachsen bin. Also ich habe im Grunde genommen einen großen Teil meiner Kindheit bei meiner Großmutter verbracht, aber es war so ein Pendelleben zwischen Familie und Großmutter. Aber die Großmutter war für mich die wichtigere Person. Das war diejenige, die mir was über die Welt erzählt hat. Da konnte ich mich drauf verlassen. Das wäre also, wenn ich über Heimat reden würde, über meine persönliche Heimat, dann wäre es bei meiner Großmutter, weil da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, in der Familie nicht.
Und diese Bilder, du sagst, du bist mit diesen Bildern aufgewachsen. Das heißt, deine Großmutter hat viel von Litauen erzählt?
Immer. Die Heimat war verloren, aber sie hat sie sich im Erzählen lebendig gehalten. Deswegen würde ich auch diesen künstlerischen Begriff benutzen, dass jemand im Grunde genommen das, was es für sie nicht gegeben hat oder was verloren war, das ist ja immer, es geht ja um den Verlust. Auch bei Kossert zum Beispiel, Andreas Kossert, sieht man ja auch, dass Heimat auch oft ex negativo aus dem Verlust letztendlich sich definiert. Und so war das bei meiner Großmutter auch. Das ist mir erst viel später klar geworden, dass sie durch dieses Erzählen diese Heimat in sich lebendig gehalten hat.
Diese Heimat, von der deine Großmutter so viel erzählt hat, lag an der Memel. Und ich wollte auch dich eigentlich gerne unseren Zuhörern als Memeldeutschen vorstellen. Aber dagegen hast du dich verwehrt. Warum?
Wenn man dann genauer in die Familiengeschichten guckt, ist zum Beispiel meine Großmutter, die ist in Südlitauen bei Schakee geboren, das hat nie zu Deutschland gehört, das war nie Teil des Deutschen Reiches, das war immer Litauen. Aber eben als Deutschstämmige, das waren diese Salzburger Emigranten, aber da hatte ja jede Familie auch ihr eigenes Schicksal. Das heißt, die sind dann schon 1732 eben hier in diese kleinlitauische Gebiet gekommen und Kleinlitauen ist größer als das Memelland. Viele Leute verwechseln Kleinlitauen und Memelland. Kleinlitauen war immer ein bisschen größer, da hat noch ein Teil von Nordostpreußen dazu gehört. Und die sind dort ursprünglich angesiedelt worden, aber was die in späteren Generationen dann so gemacht haben oder wo es die hingetrieben hat, das sind ja dann nochmal eigene Geschichten. Aber ursprünglich sind es Memelländer, ja, das ist richtig. Aber ich weiß eben auch, was ja die Ostpreußen nicht so gerne hören, es gibt auch eine lettische Verwandte in meiner, also da wurde ja auch untereinander geheiratet. Das ist ja nie so, diese ganze Blutreinheit und dieses ganze Pipilipal, das hat es ja nie gegeben, sondern die haben sich ja vermischt miteinander. Da gab es private Geschichten. Also insofern würde ich mich weder als Ostpreußen noch als Memländer bezeichnen, sondern das waren eben diese Salzburger Emigranten. Und von meinem Großvater her waren es Hugenotten. Die kamen aus der Schweizer und aus Frankreich und aus den Niederlanden. Noch viel früher, im 16. Jahrhundert, kamen die Hugenotten hierher. Begenath ist kein memeländischer oder kein ostpreußischer Name, sondern ein Hugenottenname. Begenath, das hat französische Hintergründe. Ja.
Wie war denn das Verhältnis zu den Litauern, also auch jetzt in den Erzählungen deiner Großmutter? Die ist ja mit den Kindern, dein Vater, sagtest du, war 12 am Ende des Krieges geflohen, nach Deutschland geflohen. Da müsste doch eigentlich auch eine Menge Bitterkeit entstanden sein. War das nicht auch ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis?
Nein, im Grunde genommen, das Grauen war dieses Kriegsende. Aber da konnten ja die Litauer nichts dafür. Nein, nein, also sie sprach ja auch Litauisch. Nein, sie hat ihre litauischen Wurzeln ja überhaupt nicht verleugnet. Also das, wenn ich habe, ich würde heute gern noch mal mit ihr sprechen über dieses Identitätsproblem, ist jetzt zu spät. Ja, aber ich hatte nie den Eindruck, es gab dieses Antisemitische in meiner Familie, das hing aber mit dieser Religiosität, mit dieser Fundamentalistischen zusammen. Aber ansonsten gegenüber Litauern, nie irgendwas gehört, was negativ war. Und mal, die, als meine Tante, also ihre Tochter, ihre Älteste, ihre erste Reise nach Litauen unternommen hat, da lebte meine Oma noch. Die hat ja auch genau beschrieben, wo sie hin muss. Also dieses Haus, in dem wir jetzt gerade sind, in diesem Raum, das war da hat mein Urgroßvater seinen Konfirmandenunterricht gemacht. Und da ist sie aufgewachsen. Und unter Litauern, das heißt, mein Großvater, der hat eben eine Gruppe Konfirmanden auf Litauisch unterrichtet und die andere auf Deutsch. Und das gab es keine Probleme. Wenn man über Heimat reden will dann wieder, dann meine Großmutter hat bis zum Ende ihres Lebens, obwohl sie mit Ende 30 nach Deutschland gekommen ist, wie eine Litauerin ausgesehen. Kopftuch, mitten in Stuttgart, Marienplatz, eine zentralen Plätze in Stuttgart, lange Wollröcke bis zum Boden. Das war klar, die hat das nie abgelegt. Und wenn sie über was lange erzählen konnte, dann entweder über die Bibel, das war das einzige Buch, das sie wirklich gut kannte, eigentlich vorwärts und rückwärts kannte, oder eben über religiöse Heimat. Und interessant war, hier gibt es ja immer noch so alte, abergläubische, heidnische Geschichten. Die hat die ohne Sorge damit in diese Bibelgeschichten mit reingemixt. Also es ist im Grunde genommen Ketzerei, aber das hat die so gar nicht verstanden, sondern da lief alles durcheinander, Perkunas und der liebe Heiland, und das war ziemlich gute Mischung, mit der ich groß geworden bin. Obwohl meine Oma nicht illiterat war, die konnte gut lesen und schreiben, weil sie eben ihr ganzes Leben lang Bibel gelesen hat. Und Lutherbibel, da kann man Deutsch lernen, also das konnte sie gut. Aber sonst war sie eine komplett ungebildete Frau. Aber ich bin eben in dieser Bücherwelt groß geworden. Also erst in ihren Geschichten und dann später kamen dann die Bücher. Es ging dann weiter mit Karl May und so weiter. Genau.
Hat denn deine Großmutter in Deutschland eine neue Heimat finden können?
Die hat ganz sicher nicht keine neue Heimat in Deutschland gefunden. Da bin ich mir. Die war da halt. Aber ihre Heimat war das nicht. Die hat das Land auch nie richtig verstanden. Habe ich so im Nachhinein. Also wenn ich euch so überlege, die hat nicht richtig verstanden, wo sie da eigentlich gelandet ist. Die kam ja auch nicht so viel raus. Das war so ein Leben zwischen zu Hause sein und Bibel lesen und in die Kirche gehen. Sonst gab es gar nicht so furchtbar viel. Ich weiß gar nicht, was sie so mitbekommen hat von dem Land. Die war auch noch völlig unpolitisch. Die hat ja auch keine Zeitung gelesen und das hat die ja alles überhaupt nicht interessiert. Also ich glaube, da muss man wirklich auch zwei Sachen unterscheiden. Das eine war natürlich dieser Verlust an Heimat und Dörflichkeit und so weiter, den sie so mitten in die Großstadt geworfen. Das war jetzt wirklich eine große Diskrepanz, Stuttgart-Mitte und hier, wenn ich die Umgebung so sehe, oder? Das sind zwei verschiedene Welten und die war ja damals noch anders, genau. Also ist ja auch groß geworden, als hier dann die Elektrizität langsam auch ins Dorf kam. Bevor gab es noch die Petroleumlampe oder sowas. Also einen größeren Unterschied kann man sich gar nicht denken. Und das verloren zu haben, war wahrscheinlich mal eine Sache. Und für einen Christengläubiger, wie sie war, da gibt es ja auch keine bleibende Heimat auf Erden. Ich möchte jetzt nicht keine Bibelzitate nennen, aber die Heimat, die kommt anschließend. nach diesem Erdenleben. Und das war ja auch ihre Vorstellung. Also insofern hat die nie so direkt, also die hat ihre Heimat, wo sie herkam, immer erzählt. Aber sie hatte nicht diesen Begriff, sie hat sich immer vorgestellt, irgendwann kommt die wirkliche Heimat mal. Aber die kann es hier auf Erden natürlich wie diese frommen Leute überhaupt nicht geben. Also das ist ja alles nur so ein vorübergehender Status, so eine Durchreise. Und das ist ja auch nicht hochreflektiert. Das war ja kein Mensch, der sich versucht hat, diese verschiedenen Puzzleteile in irgendeiner Weise zusammenzusetzen. Also sie hätte nicht so viel von Litauen erzählt, wenn sie nicht doch... Das war schon eine wehmütige Erzählung immer auf der einen Weise. Aber gelindert eben dadurch, dass die echte Heimat ist die künftige Heimat an der Seite vom Heiland irgendwo da weiter oben. Und ich erinnere mich noch, als ich sie kurz vor ihrem Tod noch besucht habe, hat sie gesagt, sie wäre jetzt so froh, sterben zu können, jetzt könnte sie endlich ihren Heiland sehen. Ne? Was soll man da noch sagen? Da war ich so in meinen Hippie-Jahren mit langen Haaren und war nicht so richtig Heiland-orientiert unterwegs. Aber ich habe gedacht, Oma, okay, wenn es dir damit gut geht, dann machen wir das jetzt so. Das war rührend irgendwie auf eine gewisse Weise. Da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren in dem Moment.
Ja, das klingt trotzdem irgendwie auch ein bisschen traurig. Deine Großmutter war ja durchaus eine recht junge Frau, als sie nach Deutschland gekommen ist. Und es wäre ja schon eine Perspektive da gewesen, sich in Deutschland Heimat aufbauen zu können in dem Alter und mit den Kindern. Inwiefern hat dich das geprägt, dass deine Großmutter dann eben in Deutschland nicht so richtig Fuß gefasst hat?
Die haben ja gelitten auch da und ich weiß das von meiner Familie, das war ein Trauma. Die kamen nach Deutschland, also in den Ende 44 und die sind dort fast verhungert. Obwohl sie bei Verwandten untergekommen sind, total schlecht behandelt worden. Und das ist ja auch eines dieser, das bleibt ja hängen. Und es ist auch noch, man spricht ja auch heute, wenn man über Heimat spricht, spricht man auch über diese Kriegsenkelgeneration. Und ich bin mit Jahrgang 55 ein Kriegsenkel. Und es ist ja nicht so, dass das Trauma nicht bei mir auch lebt. Das bleibt ja nicht irgendwo einmal stehen, sondern diese von meinen Tanten oder von meiner Großmutter habe ich natürlich auch die Erzählung von der kalten Heimat, wie die empfangen wurden in Deutschland. Und ich habe da schon so auch, ich habe auch gegen vieles deutsche Aversionen, obwohl ich selber einer bin. Also es ist kompliziert, aber es passt schizoid, aber es ist schon so. Und das ist bei mir ganz schlimm wieder hochgekommen, als jetzt diese Flüchtlingsgeschichte kam, wo andere Leute, die ihre Heimat verloren haben, nach Deutschland kommen. Und was dann losging, da kamen diese alten Geschichten. Ich habe mich dann auch in der Flüchtlingsarbeit zusammen mit meiner Frau noch ein Jahr lang engagiert in Deutschland, bevor wir dann gegangen sind. Aber ich musste dann auch gehen, habe gedacht, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also das auch noch, dann wird es mir... Da kommen diese alten Geschichten ja wieder. Und das ist ja... den Familien, die aus dem Osten dann kamen, und wie gesagt, wir reden über 14 Millionen Leute, denen ging es ja auch nicht gut in Deutschland. Die waren ja unwillkommen. Die waren leicht erkennbar an ihrer Sprache, an ihren anderen Essgewohnheiten, an textilen Gewohnheiten. Und wie gesagt, meine Großmutter, der war das scheißegal. Die ist rumgelaufen, wie so eine Litauerin, mitten in Stuttgart, alle haben geguckt. Das hat die nicht weiter interessiert. Die hatte da ein dickeres Fell. Aber wie ich meine, dieses Trauma, das lebt natürlich über Generationen weg. Jetzt bei meinem Sohn habe ich das Gefühl, der ist davon jetzt nicht mehr so angefasst. Dem habe ich auch nicht dauernd diese Geschichten so aufgedrückt. Nee, muss ja auch nicht sein. Man muss ja nicht allen Quatsch weitergeben. Man muss ja mal gucken, dass man sich selber unter die Füße kriegt und gut ist. Aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese Kriegsenkelgeneration hat schon noch... da lebt schon noch was, womit man zurechtkommt. Also deswegen bin ich hier nicht am falschen Platz.
Ja, und damit sind wir dann auch eigentlich schon übergangslos bei deiner neuen Heimat, bei deiner Wahlheimat Litauen angelangt. Wann warst du das erste Mal in Litauen? Wie ist das zustande gekommen?
Meine Tante war schon früher, die war schon gleich nach der Grenze, also schon gleich nach der Unabhängigkeit, 92, 93 das erste Mal hier und hatte schon gleich Kontakte geknüpft, auch zu den Lutheranern. Es gab hier im Dorf noch einige aus dieser Memeländerzeit, Deutsche. Vier, fünf. Mittlerweile gibt es keinen mehr davon. Das waren vier Damen und ein Mann, der auch noch meine Familie kannte, der ist letztes Jahr mit 99 gestorben. Und da hatte sie gleich Kontakte geknüpft, weil meine Großmutter sie eben nach Skirstinemunde in das Dorf hier geschickt hat und hat gesagt, da musst du anfangen zu suchen, wenn es was zu suchen gibt. Genau. Und dann hat sie mich 97, hat sie mich gefragt, ob ich Interesse hätte, mal mitzukommen nach Litauen. Einfach, weil sie gesagt hat, ich möchte jetzt nicht alleine fahren. Ihr Mann, ein schwäbischer Stuttgarter, der war nicht immer so schrecklich interessiert an Litauen. Und er hat gesagt, nimm einen Roland mit, dann kann ich zu Hause Fußball gucken und alles ist gut. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich jetzt nicht? Das war aber nicht so, dass ich schon vorher mal drüber nachgedacht hätte, gern nach Litauen. Nee, es war die Tante, die gesagt hat, komm doch mal mit und guck dir das an. Ja, und klar.
Trotzdem hast du ja eigentlich gesagt, dass du dich dann von Anfang an doch in Litauen sehr gut aufgehoben und ja, ich glaube, man kann sagen, zu Hause gefühlt hast, oder?
Ja. Aber ich denke, dass ich erkläre mir das aus den vielen Geschichten über Landschaft, über Vögel, über alles hat sie mir erzählt, über Jahreszeiten, wenn die Memel hier bis gefroren war und bis hierher kam, die Eisbrocken und diese ganzen Geschichten. Und schon war, ja, ich kam an und habe gedacht, irgendwie kenne ich das hier, obwohl ich noch nie da gewesen war. Aber das ist nichts Esoterisches, das kommt aus den Erzählungen, mit denen man groß geworden ist. Also die Erzählungen meiner Oma oder Großmutter waren offensichtlich gut genug, dass ich das Land wiedererkannt habe, als ich gekommen bin, obwohl es sehr viel später war und sich ja eben auch weiterentwickelt hat. Aber die Landschaft ist geblieben, hier zum Beispiel jetzt im dörflichen Bereich, da stehen ja auch noch Häuser aus der Zeit, sehr viele sogar. Und ja, es gab viele Bilder. Mein Großvater, der war dann später in dem, es hieß damals Gumbinnen, heute heißt es Gusev, Pfarrer. Und die anderen, mein Vater und seine zwei Schwestern sind in, das hieß Großfriedrichsdorf, heißt heute Gastelovo, auch ein kleines Dorf, dort geboren. Und da, klar, wenn man da hingefahren ist, hatte ich vorher schon Schwarz-Weiß-Bilder von früher gesehen. Und vieles hatte sich ja in manchen von den Dörfern auch nicht verändert. Auch hier, in dieser Straße hier abwärts, sah es so ähnlich aus. Es sind ein paar neue Häuser dazugekommen aus Sowjetzeiten, aber ist schon noch erkennbar. Und als ich das erste Mal hier gekommen bin, war auch die Straße hier noch nicht asphaltiert, das war nur ein Sandweg. Also da hat sich jetzt auch in den letzten über 20 Jahren, hat sich natürlich auch vieles weiterentwickelt, das ist klar.
Okay, das kann man sich schon vorstellen, dass es eine Art rationale Erklärung dafür gibt, dass du diesen Wiedererkennungseffekt sozusagen hattest, Fotos und Erzählungen deiner Großmutter. Und trotzdem muss es ja irgendwie auch was emotional mit dir gemacht haben, dass du dich darauf eingelassen hast, immer wieder nach Litauen zu fahren und du lebst heute dort. Also es muss ja doch ein bisschen mehr gewesen sein, als jetzt nur ein, sagen wir mal, Nachempfinden der Erzählungen der Großmutter.
Das war dann schon dieses Erstaunen, wohin gekommen zu sein, was letztendlich, ich war da 42, also kein ganz junger Mann mehr. Und das Erstaunen, wohin gekommen zu sein, wo man vorher nie war und was eigentlich auch nie auf der inneren Landkarte war. Es war nur diese Erzählung von meiner Großmutter, aber ich habe nie im Atlas geguckt, wo ist jetzt genau Litauen. Und also das war nicht so, das war nicht meine Geografie. Und dann hinzukommen und was zu erkennen, das macht einen dann schon stutzig. Und dann fangen sie auch die eigenen Probleme, bekommen ja dann auch eine andere Perspektive. Das, was man traumatisch mit sich rumschleift, ohne es jeweils sich erklärt zu haben, ohne eine Möglichkeit gefunden zu haben, das zu reflektieren. Also man kann das ja einmal psychologisch machen. Psychologisch ist ja auch eine schöne Romanerzählung, aber die funktioniert bei vielen nicht. Und dann war auf einmal, hatte ich einen neuen Standpunkt, mit dem ich auch über mich selbst und meine Familiengeschichte nachdenken konnte, der mir vorher nicht gegeben war, sondern das war so ein, da geht einem ein Licht auf oder der Groschen fällt oder sonst irgend so ein Ding. Sowas war's. Und von da an, ja, dann Beschäftigung mit diesem Teil der Geschichte, mit litauischer Geschichte, die mir früher eben fremd war, mehr oder weniger. Also ich kannte die Geschichten, aber nicht die Geschichte. Ja, Sprache, Literatur, einfach, ja, den anderen Blick einnehmen und dann auch hier den Kontakt zum Beispiel zu der lutherischen Kirche. Ich singe hier auch im Kirchenchor mit, die alten Kirchenlieder nur jetzt auf Litauisch. Das ist schon irgendwie, das ist für mich auch so ein Stück Heimat. Ich bin kein frommer Christ, aber es ist nicht so, dass ich dem ablehnend gegenüberstände. Ich respektiere das alles. Manches ist mir ein bisschen suspekt, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist für mich hier diese Sozialarbeit, die geleistet wird. Und dann auch so ein bisschen tiefer reingucken, wie leben die, wie denken die. Das ist ja das, wo ich herkomme. Und durch diese Hippie-Sozialisation habe ich das ja auch lange Zeit abgeschnitten. Habe gesagt, das existiert nicht, in Kirchen geht man nicht, das gehört sich nicht und solche Sachen. Und ja, da wandelt sich dann halt nochmal was. Heimat ist dann eher die eigene Geschichte. Also und da kommt dann wie so dieser Bloch, das, was aus der Kindheit aufscheint. Und aus meiner Kindheit scheint eben das auf, was mir meine Großmutter mitgegeben hat. Die hat mir wirklich was mitgegeben. Und zwar ideell hat sie mir was mitgegeben, nicht so jetzt an Material, aber so ein Fundament auf jeden Fall, das ich sonst nicht hätte.
Gut, aber es ist ja doch nochmal eine Sache, dass du diese emotionale enge Bindung zu deiner Großmutter hattest und dass du im Grunde ihrer Heimat nachgespürt hast und da auch viele Verknüpfungen offenbar für dich finden konntest. Und trotzdem ist es ja nochmal ein riesiger Schritt, scheint mir, dann die Zelte in Deutschland abzubrechen und nach Litauen zu ziehen.
Dass ich nicht so richtig gut nach Deutschland passe, das war ja schon lange klar für mich. Oder wie gesagt, diese schwebende Identität. Jetzt war es nur so, der Auslöser war, dass mein Sohn mit seiner Familie weggezogen ist. Das ist ja schon so, wenn man ein alleinerziehender Papa ist, ist man Helikoptervater. Das geht, aber das habe ich schon immer auch im Griff gehabt. Also es war nicht so schlimm, dass es ausuferte. Mein Sohn sagt, das ist alles okay. Ja, aber man hat natürlich eine andere Bindung, das ist ja schon klar. Und als ich gesehen habe, er geht nach Norden, baut sein Haus, mittlerweile habe ich auch zwei Enkel und die Frau ist eine Liebe und alles ist gut. Und dann hatte ich noch die Rita kennengelernt. Gut, und dann war der Manuel schon weg und die kam dann noch und dann haben wir das alles so organisiert. Weil das war auch so ein bisschen ja, ein Abschied, als er ging mit der Familie. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich gleich auf dieser Abschiedswelle und surfe nach Litauen. So irgendwie.
Während wir jetzt miteinander sprechen, bin ich ja leider in Deutschland. Aber Susi und du, ihr sitzt in dem alten Pfarrhaus, in dem deine Großmutter ihre Jugend verbracht hat und dein Urgroßvater als Pfarrer gearbeitet hat. Und ich habe dich so verstanden, bei allem, was du sozusagen dir angeschaut hast in Litauen und gereist bist und offenbar habt ihr auch eine kurze Zeit in Vilnius gelebt, aber eigentlich war deine Basis doch von Anfang an wieder nicht nur in dem Ort, in dem deine Familie gelebt hat früher, sondern sogar in dem Haus.
Immer hier, in dem Haus hier. Genau. Susanne weiß es, ich habe ein Haus gekauft in Smaleninke, das vor 2 Jahren, aber das wird gerade restauriert. Das war eine alte Bude. Genau. In 2-3 Monaten ist es fertig. Smaleninke ist genau diese Grenze zwischen Litauen und es war 500 Jahre lang die Grenze in Smaleninke zwischen also Russland und dem Deutschen Reich, dem Russischen Reich und dem Deutschen Reich. Und später dann eben war das der südlichste Ort von Ostpreußen. In diesem Ort hat meine Großmutter geheiratet und da habe ich ein Haus gefunden. Wir haben lange nach einem Haus gesucht und dort eins gefunden, auch wieder in einem Ort, wo es Familie gab.
Du hast eingangs gesagt, dass du dich mit dem Begriff Heimat etwas schwer tust und dass er dir wie eine Wundertüte erscheint. Jetzt hast du die Zelte in Deutschland abgebrochen, bist nach Litauen gezogen, baust dort gerade ein Haus mit deiner Frau zusammen. Kann man sagen, dass du angekommen bist? Hast du sozusagen aus der Wundertüte dein Stück Heimat gefunden?
Ja. Ja. Also, man weiß ja, ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, was in meinem Leben alles noch passiert und auf mich zukommt. Aber der Plan, sonst hätte ich auch kein Haus gekauft hier. Also, das ist ja schon nochmal ein Projekt. Ich bin ja nicht mehr so jung wie mein Sohn. Also, mach das mal und verkauf's dann wieder. Das ist auf jeden Fall der Plan, hier zu bleiben. Ja. Und ich wüsste nicht, was mich nach Deutschland zurücktreiben würde im Moment. Nichts eigentlich. Da fehlt mir weiter nichts. Nein. Na gut, das hängt auch damit zusammen. Klar, meine Frau ist Litauerin, die ist hier zu Hause. Das ist ja natürlich auch nochmal eine andere Anbindung. Gibt es Verwandtschaft und ja. Ich meine, im Alter braucht man ja eigentlich letztendlich auch wieder Heimat. Wenn man mal wirklich alt ist, dann ist Mobilität eingeschränkt oder so. Da musste man ja auch wieder so einen fixen Punkt finden. Und mir war es ja schon auch immer, das habe ich ja schon vorher gesagt, auch meinem Sohn gegenüber, wichtig, was abschließen zu können. Natürlich kann man nicht alle Fäden zusammenbinden. Aber das ist schon für mich so, dass ich denke, gut, das Kapitel muss jetzt irgendjemand mal zumachen.
Sie hörten von Asch bis Zips. Dritte Folge: Heimat ist eine Wundertüte. Ein Podcast von Renate Zöller. Es sprachen Roland Begenat, Renate Zöller und Vera Schneider. Das Interview in Litauen führte Susanne Krause. An der Technik Renate Zöller und Vera Schneider. Musik Jasper Libuda. Das Team des Deutschen Kulturforums Östliches Europa bedankt sich für ihr Interesse. Im April feiern wir dann den 100. Geburtstag des braven Soldaten Schweig. Auf Wiederhören!